Nachdem ich von Steve grünes Licht erhalten hatte, betrat ich im April 2001 das Gebäude im Bewusstsein, dass wir den iPod bis zu den nächsten Weihnachtsferien gestaltet und entwickelt haben mussten. In 7 Monaten. Und nicht, weil Steve eine verrückte Frist festgelegt hatte. Das war ich gewesen. Steve ging davon aus, dass es 12 bis 16 Monate dauern würde, ebenso wie alle anderen. Niemand glaubte, dass wir es rechtzeitig hinbekommen würden, um Weihnachten herum die Kunden damit zu beglücken. Ich aber hatte gerade 4 Jahre Philips hinter mir, wo über 90% aller Projekte vorzeitig eingestellt wurden. Erreichten sie dort ihre Meilensteine nicht schnell genug oder stieß das Projekt auf Schwierigkeiten, die es aufhielten, stieg ihnen die Konzernführung aufs Dach, bereit, das Geschäft vor einem von ihnen verursachten Scheitern zu bewahren oder es ihnen schlicht wegzunehmen. Ich wusste nicht, ob es bei Apple genauso laufen würde oder nicht, aber ich wollte es nicht riskieren. So wie ich auch nicht riskieren wollte, dass Sony zu Weihnachten einen Music Player herausbrachte und uns damit in den Schatten stellte oder dass ich mich in der internen Apple-Politik verhedderte. Wir waren ein klitzekleines Team, das dem unter enormen finanziellem Erfolgsdruck stehenden Kerngeschäft Ressourcen absaugte. Anderen Gruppen gefiel das gar nicht. Sie mochten uns nicht. Ich konnte spüren, wie sie uns mit gezückten Dolchen beobachteten. Wir mussten uns also beweisen. Wir arbeiteten unermüdlich. Meine Aufgabe war es, das Team, das den iPod von Grund auf neu entwickeln sollte, überhaupt erst aufzubauen und anschließend zu führen. Ich war eng in die tägliche Design- und Programmierungsarbeit eingebunden, musste aber auch mit den Erwartungen des Managements umgehen. Ich musste mit Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass sie die Fehler von Philips nicht wiederholten. Ich musste nach Taiwan fahren, um die Produktion zu überwachen. Ich musste dafür sorgen, dass mein Team mit dem Stress klarkam. Ich musste täglich mit Steve und anderen Führungskräften diskutieren. Ich musste versuchen, hin und wieder auch ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Es war unmöglich, alles im Kopf zu behalten. Immerzu suchten uns neue Krisen heim, stellten sich neue Sorgen ein und nahmen den Platz dessen ein, was mir bis vor einer Sekunde Kopfschmerzen bereitet hatte. Es gab einfach zu viele winzige bewegliche Teile, zu viele Zahnräder, die notwendig waren, um weitere Zahnräder zu bewegen, die notwendig waren, um weitere Zahnräder zu bewegen, eine halbfertige Uhr, deren Kuckucksrufe mir ständig in den Ohren lagen. Ich musste mich beruhigen, ich musste Raum finden, ich musste Prioritäten setzen. Alle hielten mich für verrückt, viele tun das noch heute, aber ich machte Folgendes. Ich hatte ein paar Bögen Papier, die ich überall hin mitnahm. Darauf standen alle vor uns liegenden wichtigen Meilensteine für jede der Disziplinen. Technik, Personal, Finanzen, Recht, Marketing, Produktionsstätten und so weiter. Und alles, was wir tun mussten, um diese Meilensteine zu erreichen. Jede Top-Level-Frage, die ich hatte, stand auf diesen Blättern. Wenn ich also in einem Meeting saß oder mit jemandem redete, konnte ich kurz nachschauen. Was sind meine wichtigsten Themen? Welches Problem haben unsere Kunden? Welches Hindernis versperrt dem Team dieser Person aktuell den Weg? Was sind die nächsten größeren Meilensteine? Welche Terminzusagen haben unsere Teams gemacht? Und dann war da noch der beste Teil, die Ideen. Immer wenn jemand eine tolle Idee hatte, die wir vorerst zurückstellen mussten, eine Verbesserung des Produkts oder der Organisation, schrieb ich sie auf. Gleich neben der Liste der wöchentlichen Aufgaben und Erledigungen stand also eine Bibliothek all der Dinge, mit denen zu Beginn wir kaum erwarten konnten. Ich las mir die Punkte regelmäßig durch und überprüfte, ob sie noch aktuell waren. Das bewahrte mir die Inspiration und die Freude und den Fokus auf die Zukunft. Und es war super für das Team. Sie merkten, dass ich ihren Ideen Beachtung schenkte und dafür sorgte, dass wir sie im Sinn behielten. Die einzige Möglichkeit, wie ich das alles festhalten konnte, die guten Ideen, Prioritäten, Hindernisse, die Fristen, zu denen meine Leute etwas zu liefern versprochen hatten und die wichtigsten bevorstehenden internen Herzschläge und externen Impulse, war, dass ich mir bei jedem Meeting Notizen machte, handschriftlich, nicht mit dem Computer. Von Hand zu schreiben war wichtig für mich. Ich starrte dabei nicht auf einen Bildschirm, wo ich nur von E-Mails abgelenkt worden wäre. Ein Computer oder ein Smartphone zwischen mir und meinen Leuten hätte mich zu stark abgelenkt und sämtlichen Anwesenden im Meeting signalisiert, was ich mir auf meinem Bildschirm ansehe, ist wichtiger als ihr. Selbst Protokollnotizen am Computer zu machen, wäre nicht gegangen. Wenn ich tippe, dann tippe ich. Mir ist dann häufig kaum bewusst, was ich da tippe. Aber dazu stand hier für mich viel zu viel auf dem Spiel. Ich musste meinen Leuten mit ungeteilter Aufmerksamkeit zuhören. Jedes Wort zählte. Die Nutzung eines Stiftes und das anschließende Abtippen und Überarbeiten zwang mich, die Informationen anders zu verarbeiten. Jeden Sonntagabend ging ich meine handschriftlichen Notizen durch, bewertete und ordnete alle meine Aufgaben neu, sammelte die besten Ideen und aktualisierte dann die Computerfassung meiner Notizen, um mir eine neue Vorlage für die Woche auszudrucken. Durch das fortwährende Neuordnen konnte ich mich herauszoomen und erkennen, was kombiniert oder entfernt werden konnte. Es ließ mich aber auch erkennen, wann wir uns schlicht zu viel vorgenommen hatten. An solchen Abenden wurde mir klar, warum wir so überfordert waren. Wir hatten zu allzu vielem Ja gesagt und mussten anfangen, Nein zu sagen. Und dann kam die harte Arbeit des Entscheidens, was delegiert, was aufgeschoben und was von der Liste gestrichen werden musste. Ich war gezwungen, Prioritäten aufgrund dessen zu setzen, was wirklich zählte, nicht, was meine Gedanken dominierte. Dadurch behielt ich die größeren Ziele und vor uns liegenden Meilensteine im Blick, nicht nur die Brände zu unseren Füßen oder irgendein Feature, das uns an diesem Tag am meisten begeistert hatte. Sonntagnachts mailte ich dann die ganze Liste meinem Führungsteam. Jeder Punkt war mit einem Namen versehen. Jeder konnte zu oberst auf der Liste sehen, worauf ich mich diese Woche konzentrieren würde, wofür er zuständig war und wie die nächsten Meilensteine aussahen. Und jeden Montag hatten wir dazu eine Besprechung. Alle hassten sie. Ich konnte sehen, wie die Leute zusammenzuckten, wenn ich die Papiere hervorholte und nach dem Punkt suchte, um dessen Erledigung ich schon seit Wochen bat. Nach etwas, das zu vergessen, ich mich weigerte, stand es doch noch immer auf der Liste. Am 3. Juni hast du gesagt, es wäre Ende des Monats fertig. Jetzt ist Juli. Wie ist der Stand? Das war kein Mikromanagement. Ich erwartete von meinen Leuten, dass sie ihre Zusagen einhielten. Ich behielt alles gleichzeitig im Kopf. Ich klammerte mich an das Leben inmitten einer Sturzflut von Dingen, an die ich denken musste. Anfangs genügte eine Seite, nach und nach aber wurden daraus 8, 10 Seiten. Es war arbeitsintensiv, geheimnisvoll, unendlich, aber es funktionierte und mein Team fing allmählich an, es zu schätzen. Es garantierte mir relative Ruhe. Es half mir, mich zu konzentrieren, und niemand musste sich fragen, wo ich denn mit meinen Gedanken sei. Alle wussten jederzeit, was mir wichtig war. Sie bekamen meine Prioritäten allwöchentlich, schriftlich in aktueller Fassung. Viele von ihnen haben die Praxis von mir übernommen, und wer für sie arbeitete, hat sie wiederum von ihnen übernommen. Alle fürchteten die Liste, die wöchentliche E-Mail, die Besprechung, bis auch sie zu viel im Kopf hatten. Bis sie eine Methode brauchten, damit umzugehen. Ich behaupte nicht, dass das für jeden funktioniert, keineswegs, jeder muss sein eigenes System finden. Aber man muss seine Aufgaben priorisieren, seine Gedanken ordnen und sortieren und ein überschaubares Schema für das Team finden, um Einblick in diese Gedanken zu erhalten.